legte er sich in einer merkwürdig gekrümmten Haltung. Als die Töchter der Halbgötter die Bewegungen des Muni sahen, konnten sie ihr Lachen nicht unterdrücken. Und das ärgerte den Muni, der sie darauf verfluchte, von Räubern entführt zu werden, selbst wenn sie den Herrn zum Gatten bekämen. Später besänftigten die Mädchen den Muni mit Gebeten und erhielten die Segnung, ihren Gatten wiederzugewinnen, selbst nachdem sie von Wegelagerern geraubt worden seien. Um nun das Wort des großen Muni zu halten, entführte der Herr die Frauen selbst aus dem Schutz Arjunas. Entführte der Herr selbst die Frauen aus dem Schutz Arjunas. Denn hätte er dies nicht getan, wären sie auf der Stelle von dem Schauplatz verschwunden, sobald die Wegelagerer sie berührt hätten. Es sei auch erwähnt, dass einige der Gopis, die sich in ihren Gebeten gewünscht hatten, die Frau des Herrn zu werden, sogleich in ihre jeweilige Stellung zurückkehrten, nachdem ihr Wunsch erfüllt worden war. Krishna wünschte, dass alle ihn begleitenden Geweihten nach seinem Fortgang ebenfalls in sein Reich zurückkehrten, und so wurden sie unter verschiedenen Umständen zurückgerufen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Heute Morgen möchte ich über zwei Themen sprechen. Das eine Thema bezieht sich auf den Text, das zweite auf die Seele von Vertrauen. Und was das ist, werde ich jetzt noch im Geheimnisvollen lassen, aber außer diejenigen, die das schon wissen. In diesem Text hören wir Lila. Ashtavakra Muni segnete einst die Frauen der Halbgötter oder die himmlischen Apsaras, die ihn zufriedengestellt hatten, damit, dass sie die Gemahlinnen des Herrn werden können. Diese Mädchen hatten jedoch leider das Unglück, ein Vaishnava-Apparat zu machen oder ein Apparat gegen einen Muni. Sie lachten nämlich über seine wirklich spezielle Art der Fortbewegung. Er war einmal, als er sich noch im Mutterleib befand, zu seinem deformierten Körper gekommen. Und zwar hatte sein Vater von Sanskrit-Mantren gechantet, und er konnte das so schlecht, dass ihm schwere Fehler unterliefen, und er immer so, der kleine Ashtavakra im Mutterleib, Der verzog sich alles bei den verschiedenen Chant-Fehlern, die dem unterliefen. Und deswegen krümmte er sich an 8 Stellen und erlangte dort Gelenkverkrümmung. Also er war total gebogen. Ich weiß nicht, wie es Ashtavakra gehen würde bei einer morgendlichen Bhagavatam-Vorlesung in einem Hare Krishna-Tempel, wo auch erhebliche Lapsis eintreten. Er würde vielleicht an 16 Stellen gekrümmt sein. Jedenfalls, wenn er mich hören würde. Aufgrund dieser Deformitäten war also schon als Embryo und dann später bei seiner Geburt äußerst gekrümmt. Die Frauen und der Halbgötter und auch die Mädchen dort hatten
nicht den Text in den Heiligen Schriften beachtet, wo es steht, dass man einen Transzendentalisten niemals nach seinen äußeren Merkmalen sehen kann. Das darf man nie. Ich kann mich noch gut erinnern, in einem der Puranas gibt es ein interessantes Lila. In diesem Lila sitzt der kleine Parashara Muni. Ihr wisst, das ist der Vater von Vyasadev, als Achtjähriger auf dem Schoß des weisen Vashishta. Der war so ein süßer Muni Kumar, also ein junger, kleiner Heiliger, dass Vashishta ihn auf den Schoß nahm und sich auf den Schoß setzte. So, in diese Versammlung trat der schon sehr alte Markandeya Muni. Und als er den kleinen Parashara auf dem Schoß sitzen sah, brachte er ihm seine lang ausgestreckten Ehrbietungen dar. Zuerst dachte Vashishta, die Ehrbietungen gelten ihm, aber dann überlegte er sich, dass Markandeya eigentlich in einer spirituell viel höheren Stellung war und deswegen niemals von sich aus die Ehrbietungen ihm darbrachte. Und Parashara Muni, der kleine Achtjährige, verstand das sofort, sprang auf und sagte, nein, 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 du bist viel älter, du kannst mir unmöglich deine Ehrbietung darbringen, das geschickt sich nicht. Doch Markandeya sagte etwas sehr, sehr Wichtiges, was in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. Er sagte, natürlich muss ich dir meine Ehrbietung darbringen, denn Folgendes, du hast seit der Zeit, wo du lebst, jede Minute dich an Krishna erinnert. Ich aber bin ein Jnani. Ich bin seit einiger Zeit erst dahin gekommen. Nicht? Du bist 8 Jahre alt und ich bin vielleicht gerade 2 Jahre alt. Ihr seht also hier eine Verlagerung, ein anderes Paradigma für Alter wird gebraucht. Du bist nicht alt, wenn du an Jahren alt bist, sondern wenn du an Weisheit alt bist. Das ist das, die neue Sicht, die wir hier lernen. So kann man auch einen Heiligen niemals oder einen Devotee niemals nach äußeren Dingen wie Jahren, die in dieser Welt verbracht wurden, mit Essen und Verdauen beurteilen. Man kann einen Devotee nicht nach körperlicher Schönheit, ja nicht mal nach unbedingt intelligenten Aussprüchen beurteilen, sondern eigentlich daran, wie hingegeben er zu Krishna ist. Es ist sehr wichtig, dass wir uns dieses Paradigma zu eigen machen in unserem Umgang miteinander. Sonst mag es sein, dass wir ebenfalls vom Schreckgespenst des Vergehens verfolgt werden, weil wir eben nach Äußerlichkeiten urteilen. Dieser Punkt wird auch in einer kleinen jetzt Folk-Story erzählt. Ein Brahmana suchte sich ein neues Bleibe, er wollte sich verändern, ortsmäßig gesehen, und kam in ein Dorf, an dessen Eingang er so etwas wie einen Friedhof sah. Ein eigentümlicher Friedhof war er schon. Hier ruht Gopal, er wurde mit 2,5 Jahre. Hier ruht Priya Krishna, er wurde 1 Monat. Hier ruht Shamananda, er wurde 9 Monate. Hier ruht und so weiter und so fort. Es waren nicht die Devotees aus dem Tempel, die deren Grabsteine da standen. Es waren andere Personen. So, der Mann war völlig verwirrt und entrüstet. Was? Ich bin in ein Dorf des Todes eingetreten. Die sterben ja, es ist ja Kindersterben, was hier ist. Schnell weg, hier kann ich nicht bleiben. Und er war also jedoch abends und er musste von der Einbruch der Dunkelheit irgendwo rasten. Und Er wurde von den Leuten noch gebeten, eine Vorlesung zu geben. Und die hatten alle ein Buch mit und schrieben da was rein. Und als er so die Vorlesung gab, kam ihm ein Kloß ins Hals. Die sind so ernsthaft, dass sie so Zuflucht suchen in der Vorlesung, dass sie mitschreiben, was ja normalerweise nicht passiert. Und am nächsten Morgen wollte er trotzdem schnell aufbrechen, weil er sich nicht infizieren wollte und auch so früh sterben wollte. Die Leute überredeten ihn doch noch, eine Vorlesung zu geben. Und wieder kamen sie alle ausnahmslos und schrieben sich was rein in ihr Buch. Das ist das Schönste, was einem Brahmana passieren kann, wenn man ihm zuhört. Und er wollte am liebsten da bleiben, aber wieder erinnerte er sich an den Friedhof und wollte sich dann losreisen und traf dann jemanden auf der Dorfstraße, der ihn sagte, wohin des Weges? Gib doch noch die Abendvorlesung und bleib doch überhaupt hier. Ja, sagte er, euer Dorf gefällt mir auch und ihr mir auch, aber ich bin im Dorf des Todes gelandet. Was redest du da? Ja, schaut euch doch euren Friedhof an. Sita Agrawal, 2 Jahre. Tungavidya, 1 Jahr. Nicht die Tungavidya vom Tempel. Und so weiter und so fort. Karuna Mayi, 1,9 Jahre. Da werde ich auch bald sterben. Ach du Narr! Bin ich schon gestorben? Ich bin 30 Jahre alt und mein Vater lebt auch noch und hat alle Zähne. Wo ist das Problem? Ja, aber euer Friedhof. Ach, das musst du so sehen. Wir zählen bei uns die Lebensjahre nach der Zeit, wo wir Krishna bewusst sind. Und wir machen es so, wir hören jeden Morgen 1 Stunde Bhagavatam und abends auch nochmal 10 Minuten vom Rasten. Wenn man das so zusammenrechnet, nach 70 Jahren hat man so 2,5 Jahre gelebt. Das kann vielleicht ein Mathematiker, ein schlauer Mensch von euch noch genau ausrechnen und mir die Zahl geben, wenn man, also wäre vielleicht eine Denkaufgabe für diejenigen, die noch nicht mit Frühzeit von der Schule weggegangen sind. Das ist so in dem Dreh, kann ich, wenn man jeden Tag 1 Stunde wirklich im Krishna-Bewusstsein ist, also sich da wirklich intensiv an das Thema erinnert, dann hat man so 2 Jahre gelebt. Die Lebenszeit sollte ausgenutzt werden, so sagt Prabhupada, 24 Stunden am Tag sich an Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Dann lebt ihr wirklich. Wenn wir das nicht tun, dann erhalten wir dieses nutzlose Stück Fleisch am Gehen, am Essen und am Verdauen und am sich Sorgen machen. Das ist alles, was wir vom Leben dann haben. Essen, auf Klo gehen und sich Sorgen machen und zwischendurch ordentlich viel reden, dass einem der Mund trocken wird über Nichtigkeiten. Ja, seht es mal so. Menschliches Leben ist für Gottes Verwirklichung bestimmt. Was oder Gottes Verwirklichung bedeutet, eine andere Perspektive aufs menschliche Leben zu werfen, wie in diesen Beispielen. So, die Himmlischen wussten das nicht, die hatten diese Perspektive nicht, machten deswegen ein Vergehen, sodass es kam, dass Ashtavakra Muni diese Frauen, die das in diesem Fall machten, dazu verurteilten, trotz ihrer Segnung, die er ihnen gegeben hatte, also den Herrn als Gemahl zu bekommen. Also erstmal hatte er sie verflucht und dann hatte er ihnen die Segnung gegeben. So rum war das, ne, sodass beides da war. Und so kam es dann, dass dieser unglückselige Zwischenfall eintrat, den, über den wir gelesen haben, dass nämlich Kuhhirten die Frauen Krishnas raubten. Prabhupada spricht hiervon, dass hier verschiedene da waren. Es gab auch solche, als die berührt wurden, gaben sie sofort den Körper auf. Diesen Ort kann man heute in Dwaraka sehen. Man nennt das Gopitala. Gopitala ist ein Ort, wo wir den ganzen Tilok herkriegen. Nicht diesen modischen Tilok, der mit Kampfer gewürzt ist und der, also der verkauft wird in Vrindavan, sondern den richtigen, den ohne, der so in Brocken kommt. Nicht? Der kommt von Gopitala, wo die Gopis einfach ihren Körper aufgaben, nachdem das geschah. Das waren die Gopis. Hier steht das. Es sei auch erwähnt, dass einige der Gopis, die sich in ihren Gebeten gewünscht hatten, die Frau des Herrn zu werden, also da waren manche von den Königen solche Gopis auch, nicht? Manche waren himmlische, von den Halbgöttern Frauen, die Mädchen da, manche waren auch von den Gopis gekommen, die gingen sogleich in ihre jeweilige Stellung zurückkehrten, nachdem ihr Wunsch erfüllt worden war. Und Krishna wünschte, dass alle ihn begleiteten Geweihten nach seinem Fortgang ebenfalls in sein Reich zurückkehrten. Und so wurden sie unter verschiedenen Umständen zurückgerufen. Die gaben das richtig, aber es war ein unglaublich schöner Ort. Man fühlt sich sofort unglaublich dramatisch, wenn man da, die ging da einfach zurück in die spirituelle Welt von Gopitala. Gut, jetzt geht es weiter. Ich wollte jetzt über die Seele des Vertrauens sprechen. Wie ihr wisst, ist der Krishna-Bewusstsein eine Frage des Vertrauens. Man muss, um in den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes Einlass zu finden, Shraddha entwickeln, Vertrauen. Das ist die Anfangsstufe, Ado Shraddha. Am Anfang ist das Vertrauen. Das Vertrauen jedoch ist und bleibt auch in unserer weiteren Entwicklung im Krishna-Bewusstsein das, was das Allerwichtigste ist in unserem spirituellen Leben. Herzlich willkommen. Wir sind beim Vertrauen. Das Vertrauen ist das Allerwichtigste im spirituellen Leben, auch wenn es sich weiter, unser spirituelles Leben weiter fortpflanzt. Man misst sogar oder beurteilt Devotees an dem Maße ihres Vertrauens. Kanishta Adhikaris, Matyam Adhikaris und Uttama Adhikaris werden entsprechend der Art ihres Vertrauens eingestuft. Rupa Goswami behandelt diesen Punkt im Bhakti Rasamrita Sindhu in dem Kapitel, wo er über Eligibility, also Befähigung für den Eintritt ins hingebungsvollen Dienstes schreibt. Er sagt dort, dass die eigentliche Befähigung für hingebungsvolles Dienen oder Bhakti-Yoga nicht irgendwelche hohen Stufen im Karma und Jnana sind, also irgendwelche Qualifikationen in fruchtbringenden Tun, also in Position, dass man irgendwelche Positionen hat oder intellektuelle Gaben oder sich einfach geschult hat intellektuell. Nein, es geht da einzig und allein um Shraddha und um Vertrauen. Das Vertrauen, was du hast, wird in deinem hingebungsvollen Dienst den Krishna also entscheiden, wie weit du kommst oder wie weit du bist. Nun, das Interessante ist, dass Vertrauen unbedingt eine Seele haben muss, genau wie ein Körper ohne Seele an und für sich tot ist, ist Vertrauen ohne Enthusiasmus tot. Es gibt, wie ihr alle wisst, 6 Prinzipien, die das hingebungsvolle Dienen fördern, und Enthusiasmus wird als erstes Prinzip genannt. Ich möchte jetzt mal ein bisschen über die Christen herziehen. Herr Krishna, das sollen wir nämlich nicht, und deswegen wird mein Herziehen sehr gelinde sein. Es ist ein Vergehen, andere Religionen zu schmälern. Aber mir fällt doch trotzdem etwas auf, was hört mal zu. Die Christen haben ja auch Glaube. Glaube. Wie ging der Song nochmal? Mit Halleluja endet er jedenfalls. Aber mit Glaube fängt er an. Die reden auch über den christlichen Glauben, Glaubensethos, nicht? Und der Glaube ist, wie hört man oft bei denen, aber sie sind sehr oft eigentlich nur enthusiastisch für materielles Leben und nicht so sehr für spirituelles Leben. Wenn es um Verzicht von materiellen Dingen geht, das ist ein schweres Thema für die, nicht? Ja. Ihr Glaube und ihr, sie haben also einen wahnsinnigen Enthusiasmus, nicht so sehr für spirituelle Dinge. Wenn sie es gerade schaffen, sonntags noch in die Vorlesung zu kommen, dann sind sie wirklich gute Christen nach ihrer eigenen Werteinschätzung. Nicht? Das ist so im Krishna-Bewusstsein, und jetzt kommt es, wenn wir keinen Enthusiasmus haben, müssen wir uns gefallen lassen. Ist das auch nicht so gerade ideal für uns, nicht? Enthusiasmus ist etwas ganz, ganz Wichtiges in der spirituellen Praxis, denn es ist der lebendige Ausdruck von Vertrauen. Enthusiasmus ist der lebendige Ausdruck von Vertrauen oder Glaube im spirituellen Leben. Ohne Enthusiasmus werden wir in unserer Bemühung des Krishna-Bewusstseins nicht erfolgreich sein können. Seht mal, wie kommt der Mangel an Enthusiasmus zustande? Ich möchte mal gerne eine morgendliche Umfrage machen, damit ich mir auch mal den Fortgang der Vorlesung noch kurz überlegen kann, muss ich ein bisschen entspannen. Ja. Wodurch kommt der Mangel an Enthusiasmus zustande? Goralila. Materielle Wünsche. Was noch? Sorgen. Vergehen. Es geht was aus dem Herzen raus mit Vergehen. Meine, sie sind immer enthusiastisch, da ist nicht so schwierig. Dunga, du kannst uns das bestimmt sagen. Wie kommt der Enthusiasmus? Hubi heißt du, nicht? Herbie. Auch gut, Herbie, ja. Dementieren und debattieren. Ja, dass man sich da so erhitzt im Gespräch, ja. Wir brauchen noch von den Matajis, was sonst denkt, sonst sind wir unbalanciert. Weißt du das nicht? Du bist immer enthusiastisch. Tungavidya ist auf der transzentalen Ebene. Das hatte ich vergessen. Entschuldigung, Tungavidya. Richtig. Gandharika. Wodurch kommt der Verlust an Enthusiasmus? Wenn man nicht predigt. Predigen ist, macht enthusiastisch, stimmt. Wisst ihr, wie Bhaktivinoda Thakur das analysiert? Total interessant. Alles, was ihr gesagt habt, ist richtig und vor allen Dingen zeitgemäß. Bhaktivinoda Thakur macht folgende Beobachtung. Ich finde es total faszinierend. Er sagt, die natürliche Natur, also sagen wir mal das Wesen der Seele, so würde man das in deutscher Sprache sagen. In das Wesen der Seele ist es, enthusiastisch zu sein. Aber wenn wir aufgrund unseres gefallenen Zustandes gleichgültig werden, dann sind wir nicht enthusiastisch mehr. Er sagt, Indifference, also Gleichgültigkeit, ist die Ursache von dem Enthusiasmus schwund. Nicht? Neulich habe ich über dieses Thema gelectured, ich glaube in Hannover, und hatte den Vers aus der Upadeshamrita, den dritten Vers, glaube ich, zur Grundlage genommen, wo
Wo Prabhupada dann sagt, man sollte begeistert sein, ein anderes Wort für enthusiastisch, man sollte begeistert sein von der Möglichkeit, in diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Das sollte einen nicht gleichgültig lassen. Man sollte nicht sagen, ach ja, puha, ja, Königreich Gottes. Ja, ich muss aber erstmal hier jetzt mich einrichten in diesem Leben. Man sollte enthusiastisch sein. Königreich Gottes, das sollte ein, und dass man da hingeht, das sollte ein mit einem gewissen Reisefieber. Wann geht's los? Wann gamma? Oder wie man sagt, das ist bayerisch jetzt, wann gamma? Wann gehen wir? Nicht? Da sollte einen mit einem richtigen eine Begeisterung erfüllen. Das sollte einen nicht kalt lassen, dass man in diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen kann. Das sollte man sich vor Augen halten. Sollte da nicht gleichgültig sein. Wenn einem das gleichgültig ist, dann wird man nachlässig in seiner spirituellen Praxis. Wenn nicht, dann wird man nicht nachlässig. Ich musste daran denken, als ich in Berlin war und ich musste meinen Zug kriegen. Nicht? Und das ist für mich das Schwierigste von der Welt, ist pünktlich zu sein für mich im Augenblick. Und es geht vielen Devotees so. Also ich bin da auch in bester Gesellschaft. Sei hier zu meiner Entschuldigung vorgebracht. Ich hatte jetzt, wir waren eigentlich schon ganz rechtzeitig am Bahnhof, aber dann hatte ich mir noch ein Tape von Prabhupada angehört und das wurde so interessant, ich konnte einfach mich nicht trennen vom Tape. Und wie das denn so ist, dann kam also so 30 Sekunden vor Zugabfahrgewinn, die Schaffner waren schon fuchsteufelswild, jetzt schnell, schnell. Wir rannten dann in den Gepäck und kamen noch gerade in den Waggon rein und so weiter und so fort. Mir wurde da bewusst, man muss ein bisschen enthusiastisch sein, den Zug zu kriegen, sonst kriegt man den nicht. Sonst hält man sich mit anderem auf. In diesem Fall war es vielleicht nicht. Anyways, auch da, was hätte ich gemacht, wenn ich einfach die ganze Zeit das Tape, man kann das ja auch mit dem Walkman im Zug weiterhören. Nicht? Was hätte ich gemacht, wenn ich den Zug verpasst hätte? Dann wäre ich nicht, hätte das alles nicht geklappt, die ganzen Reisearrangierungen, die wir gemacht haben. So, jemand, der Krishna bewusst werden will, der darf nicht den Zug verpassen. Ha! Der muss enthusiastisch sein, den Zug zu kriegen. Bisschen rennen, dass er rechtzeitig raufkommt. Nicht, dass der abgefahren ist und wir da im Mittelmuff zurückbleiben. Im Geistesmuff, im Mentalomuff. Einfach zurückbleiben und das nicht weitergeht. Sehr wichtig. Man muss ein bisschen enthusiastisch sein. Das darf einem nicht gleichgültig sein. Wenn es einem gleichgültig ist, den spirituellen Fortschritt zu machen, dann wird man nachlässig sein in seinem spirituellen Leben und schließlich in eine Art Lethargie verfallen. Priya Krishna Prabhu, der mein Lieblings-Yoga-Lehrer ist in diesem Leben, hat mir einmal was sehr Wichtiges gesagt. Wenn man Yoga-Übung machen will, dann gibt es in dem Körper eine bestimmte tamassische Energie, nicht? Solche Unwissenheitsenergie, sodass man sich nicht niederbeugen kann und die verschiedenen Übungen des Yoga machen kann. Das geht mir so. Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, aus gesundheitlichen Gründen täglich den Surya Namaskar zu machen. Aber ich bin schon wieder 2 Wochen nicht dazu gekommen, wegen dieser tamassischen Energie im Körper, dass man sich einfach nicht hinkriegt und dass sich einfach nicht sich konzentrieren kann und 1000 andere Sachen im Kopf hat und der Körper einfach so einem kommt, als müsste man Bleigewichte auf seinen Kopf tun, damit man runterkommt und die Yoga-Übung macht, nicht? Es gibt es sie. Oder diejenigen von euch, die morgens mit dem Brüderchen Schlaf kämpfen, die wissen, dass da eine bestimmte tamassische Energie im Körper ist. Oder die chanten und plötzlich, huch, so wegdösen, wie oder beim Vorlesungshören, wie du das eben zu unserer Anschauung demonstriert hast, wie das geht. Ne? Die wissen, da ist eine bestimmte tamassische Energie in dem Körper drin, eine Unwissenheitsenergie. Eigentlich sind wir enthusiastisch. Aber durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft. Leidenschaft, die lässt uns so kribbelig werden für die falschen Sachen. Da müssen wir mal wieder einfach uns entschuldigen, nicht? Und leidenschaftlichen Tätigkeiten nachgehen. Nicht? Diese, aufgrund der Bedeckung durch die Erscheinungsweisen der Natur
ist das Wort Theos ja drin. Nicht? Von Gott beseelt oder so heißt das übersetzt, oder kannst du das, wie würdest du das übersetzen, dieses Fremdwort? Trunken. Trunken von was? Von Gott. Enthusiasmus heißt im normalen Deutsch, das ist ja ein, so ein Fremdwort, von Gott trunken. Ja, das kann ich auch an der Universität für deutsche Sprache wiederholen. Ja, von Gott trunken sein. So, und das bringt mich zu dem nächsten Punkt in meinen Ausführungen über Enthusiasmus. Enthusiastisch zu sein geht nur, wenn wir aus den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und der Leidenschaft rauskommen und von Krishna beseelt sind, nicht im Krishna-Bewusstsein sind. Du kannst diese starken Ablagerungen, diesen starken Seelenbelach sozusagen, es gibt Zahnbelach, da gibt es Zahnpasta dafür, und den Seelenbelach, diese Erscheinungsweisen der Natur, nicht aus eigenen Kräften überwinden. Krishna sagt das so treffend, diese meine göttliche Energie, die aus den drei Gunas besteht, ist sehr schwierig zu überwinden, eigentlich unmöglich. Nur jemand, der sich mir hingegeben hat, kann ihrem Bann entgehen. Nicht? Wenn du enthusiastisch werden willst, musst du einen Vorgang haben, der dich mit Krishna in Verbindung bringt. Und der auf diesen Belach, diesen Seelenbelach wegnimmt. Ich glaube, ich habe einmal hier von den Patels gesprochen. Die Patels haben sich jeden Abend darüber gewundert, dass die Dunkelheit wie ein ungebetener Dieb das Licht des Tages aus dem Haus gestohlen hat. Und so haben sie sich vorgenommen, wie man einen Dieb vertreibt, sich einfach zu bewaffnen, für das Haus aufzustellen und mit Spaten und Knüppeln auf die Dunkelheit zu wagen und sie dann zu versengen, zu verhauen. Es war 6.30 Uhr, war noch ganz hell draußen, da ging der eine Patel rein ins Haus und hat dort wollte sich ein Glas Wasser holen, und da merkte er, dass die Dunkelheit sich schon wieder eingeschlichen hatte. Sofort schrie er nach den anderen, und dann hauten die mit Knüppeln auf die Dunkelheit. Raus hier! Weg hier! Und manchmal schrien die Patels dann auf, sie hat zurückgehauen, fürchterlich. Am nächsten Morgen lag die ganze Bude, wir hören gerade über einen unwissenden Versuch, frei zu werden von Unwissenheit. Die Patels saßen dann am nächsten Morgen verwundet da, zeigten sich ihre Wunden mit den Stockhieben, die ihnen die Dunkelheit wohl gegeben hatte. Und sagten, da waren sich aber siegesgewiss, die Dunkelheit ist geflohen, wir haben sie niedergeklöppelt. Wie erstaunt sie waren am nächsten Abend, als es wieder dunkel wurde. Nicht so können wir, die hatten die Rechnung ohne die Sonne gemacht. So, wenn wir frei werden von dem Belag der Seele, dem stinkenden Belag der Seele, der uns überdeckt, müssen wir unsere Rechnung mit Krishna machen. Wir können nicht frei werden von der Unwissenheit des materiellen Daseins ohne Krishna, genauso wie es nicht hell werden kann ohne das Licht der Sonne. Es geht nicht. Deswegen, um zu Enthusiasmus zu kommen, Prabhupada hat einen Brief darüber geschrieben, müssen wir von den Quellen des Enthusiasmus wissen, an denen wir uns laben können. Diese Quellen des Enthusiasmus sind in erster Linie Gemeinschaft mit enthusiastischen Devotees. Die Enthusiasmus bedeutet nicht unbedingt die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das müssen wir hier doch noch unterscheiden. Wir müssen mit Devotees, in denen Herzen Krishna ist, Gemeinschaft pflegen. Sehr wichtig, ihnen dienen, von ihnen hören. Als nächstes müssen wir den Pfad des Enthusiasmus betreten. Der Enthusiasmus entwickelt sich nicht, indem wir mit den Erscheinungsweisen spielen. Nicht? Manche Devotees gehen noch so in das Maya-Kino ihrer Vergangenheit hinein und haben dann dort Gemeinschaft mit Heimatfilm oder was es da so gibt auf dem Markt. Das ist nicht Pfade des Enthusiasmus, das sind Pfade, wo uns die Erscheinungsweisen begegnen und wieder den Belach tun. Wir müssen sehr sorgsam und sehr gewissenhaft an diesen Belag arbeiten, der uns bedeckt. Sonst kriegen wir Karies, sonst kommt unser ganzes spirituelles Leben, wird zerfressen irgendwann mal. Wenn man Zahnbelag nicht wegkriegt, das weiß man doch bestimmt in der so akribischen Schweiz, nicht? Dann bildet sich unter dem Zahnbelag Karies und frisst einem die ganzen Zähne weg, dass man nicht mal mehr Prasadam in Ruhe tafeln kann. Nicht? So müssen wir sehr sehen, dass diese Erscheinungsweisen nicht zu lange Gewalt über uns haben. Wir müssen deswegen einen spirituellen Sadhana ausüben, der uns verhilft. Prabhupada sagte, er sprach von dem Mangelartig, also er sprach von Krishna, zu Krishna beten. In seinem Brief sprach Srila Prabhupada von Straßen-Sankirtan. Und dann sagte er, das bezieht sich besonders auf, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dich ermutigt, Gandhaviga, zu jedem und allen predigen. Das ist eine Quelle des Enthusiasmus. Ich sage mir das als Prediger manchmal, wenn keiner durch meine komischen Lectures profitiert, zumindest rede ich über Krishna. So sage ich zu mir. Nicht, weil Prediger wissen das. Wenn sie dann müde und völlig verpredigt in die in das Bett sinken, dann weiß man, der Tag, der hat sich gelohnt. Der war so gut, wie es einem möglich war, war gut ausgefüllt. Mhm. Man kann, es gibt viele, viele Möglichkeiten zu predigen, viele Stile. Man braucht es nicht immer zu machen, indem man durch die Lande reist. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt ein Programm, das Bhakti-Programm, Bhakti-Zweigprogramm, so heißt das Cell-Group-Programm, der Name wird jetzt geändert. Das Bhakti-Branch-Programm, dass man zu Hause die Devotees einlädt oder Menschen einlädt und dann spirituelles Programm zu Hause veranstaltet. Es ist wichtig, dass wir sowas machen auf dem Wege dahin, dass wir zu einer Gesellschaft werden, einer Society in dem Sinne. Mhm. Gut, jetzt ist es 7:05. Ich bin so ein bisschen in Eile, weil ich möchte hier enden, weil ich denke, dass Fragen hierzu bestehen, sonst rede ich weiter bis 7:15. Ja, Priya Krishna. Ja, und dass die Seele davon Enthusiasmus ist. Ja. Ich sage immer, andere können dir nur schaden, wenn du dir selber schadest. Mit anderen Worten, wir sind Krishnas Teile, wir sind ewig spirituelle Seelen. Warum soll ich mir, und unsere Aufgabe ist es, hingebungsvolles Dienen auszuführen, warum soll ich durch die Fehler anderen mich schaden und von diesem hingebungsvollen Dienst Abstand nehmen? Enttäuschungen werden kommen. Wir sind in der Welt der Enttäuschung. Die ganze materielle Welt ist ein Ort der Enttäuschung. Das ist wahnsinnig enttäuschend hier. Das merkt man besonders, wenn man älter wird. Nicht mehr so kann.
Ist das enttäuschend.
Seht mal, die meisten Menschen von uns sind noch nicht aufgewacht, also die meisten Devotees sind halt nicht aufgewacht zu der Tatsache, dass sie Teile Krishnas sind. Viele, die herkommen, suchen, praktizieren Krishna-Bewusstsein, aber sie suchen Anschluss an irgendetwas. Sicherlich suchen sie auch Gott, aber wir müssen sehen, dass wir nicht total auf der sozialen Ebene stehen bleiben. Nicht, dass Bhishma Chakravarti drückt das so aus. Auch wenn alle mich enttäuschen, sagt er, selbst wenn Krishna selber mir sagt, hör auf mit dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, selbst wenn ich merke, dass ich so schwach bin und kaum was machen kann, werde ich trotzdem weiter Krishna dienen. Denn das ist meine Natur. Krishna ist mein Herr. Ja. Hat das damit zu tun, wenn der andere gerade mit seinem Karma beschäftigt ist, das auszulöschen. Nicht? Schreist du auf, das möchte ich dir fragen, wenn der andere sich einen Finger einklemmt, leidest du dann auch und gehst schreiend mit durch die Gegend? Nein. Wieso stört dich denn der andere, wieso stört es dich denn, wenn der andere einen mentalen Kollaps hat? Also, nicht, ja, eine mentale Verwundung hat. Ja, aber das Leid, was mir zugefügt wird, durch die Zunge des anderen. Ich denke, wir alle müssen noch ein bisschen leiden, um die Distanz zum materiellen Leben zu kriegen. Krishna macht auf diese Weise, dass der eine, vielleicht wenn der sich falsch verhält, dass der da seine Sache macht und ich kriege dadurch so meine Portion Leid ab, die ich noch brauche, um wirklich mich loszulösen von der materiellen Natur. Es sind falsche Erwartungen sehr oft da. Man denkt, wenn man zur Bewegung kommt, dass es nur so eitel Sonnenschein gibt. Viele Devotees, die man fragt, warum bist du denn dazugekommen, sagen, ja, das draußen ist so leidvoll. Also die wollten dem Leiden entgehen und sind deswegen in die Bewegung gekommen. Aber das wird auch leidvoll. Das ist im materiellen Dasein, ist es leidvoll. Irgendwie kriegst du es ausserviert. Von vielleicht nicht von links auf einem Mahagoni-Tablett, sondern von rechts auf einem eisernen Tablett dein Leid. Nicht, weil das kommt. Deswegen, es gibt für uns Sonnenschein-Devotees ein Vers aus den Heiligen Schriften. Tatenu kampam susumikshamanam. Wer einfach das Missgeschick, was ihm widerfährt, sieht als eine Auswirkung vergangenen Karmas, welches er selber verschuldet hat, und weiter mit Worten und Taten Krishna lobpreist, er ist ein Kandidat zur Befreiung. Also in diesem Vers wird schon gesagt, wir freuen uns, dich zu sehen, Shila Sukha. Kannst du nicht ein bisschen die Zeit zurückdrehen? Nein. Ach so, haben wir jetzt noch 5 Minuten oder wie spät ist es denn jetzt? Gut. Du bist. Wann hören wir denn das Muschelhorn, Shila Sukha? Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo.
Divine Grace Srila Satchinanda Swami Maharaj ki jai.